Hallo all Freunden und Freundinnen. Wir treffen uns wieder nochmals, um gemeinsam aus dem Studium der 10 Sefirot zu lesen. Wir wollen uns erinnern, dass das Allerwichtigste, was wir tun, ist, es zusammen zu lernen, zu studieren. Wir sind hier im Band 1, Teil 3. Innere Betrachtung, im deutschen Text ist es Seite 8 im Link, welches im Chat erscheint. Bitte lasst uns anfangen. Und bevor wir beginnen, hören wir einen kurzen Ausschnitt von Rav, eine Clip, welche uns auf die gemeinsame Lesung vorbereitet. In Bezug zu zur Einkleidung der Lichter in die Kelim. Das Geschäft ist genau das Gegenteil vom Schöpfer. Wohin ist das gegenteilig? Es gibt im Geschöpf das, was im Schöpfer nicht existiert. Der Wille zu empfangen. Und das Geschöpf kann nichts tun, außer nur mit diesem Willen zu empfangen. Das ist es, was es besitzt. Was tut es? Es sagt, ich arbeite mit dem Willen zu empfangen in einer Weise, mit welcher ich dadurch geben kann. Es gibt hier einen Schöpfer, der mich liebt. Es gibt hier Liebe, Ahava, Liebe. Und weil er Liebe hat, je mehr ich Genuss habe, dank seiner Liebe, genießt er dadurch. Das heißt, wie viel kann ich genießen, damit er Genuss hat? Da ist das quasi auf meine Kosten. Das heißt, ich muss hier nur Genuss deshalb fühlen, weil ich damit mit ihm Genuss bereite. Diese Berechnung findet im Rosh des Parzus statt. Und diese Berechnung besteht aus zwei einander entgegengesetzten Dingen. Auf der einen Seite ist die Berechnung in Bezug zum Geben an den Schöpfer. Auf der anderen Seite ist die Berechnung in Bezug zu den empfangenden Kelim des Geschöpfs. Ja, wir haben jetzt über Liebe gehört. Es gibt Liebe. Der Schöpfer liebt mich, aber ich bin es, der den Genuss nur fühlen möchte, wenn ich ihn damit Genuss bereite. Wir haben eine dramatische Einleitung gehabt. Wir treten sofort in die Lesung ein. Also wir sind hier auf Seite im Band 1, Teil 3, innere Betrachtung. Punkt 2 unten, Seite 8 im deutschen Text. Wir müssen jedoch wissen, dass jegliche Ausbreitung des höheren Lichts durch den Siuk der Aka gemäß der Reihenfolge der Stufen der 5 Phasen im Massach, Schichten im Massach, obwohl es in jeder Ausbreitung 100 Sefirot gibt, nämlich 10 Sefirot in die Länge und 10 Sefirot in die Breite, sie alle nur als eine Sphira gelten. Sprich, entsprechend sie haben den Namen entsprechend der höchsten Sphira, welche darin befindlich ist. Wenn der höchste Sphira Keter ist, so heißen sie alle Keter. Und wenn die Stufe Sphira Chochma ist, werden sie alle Chochma genannt. Und so weiter in selber Form. Punkt 3. Diese 5 Ebenen, die durch die Reinigung oder Verfeinerung des Massachs entstehen, eine Ebene über der anderen, von der Stufe Keter bis hin zur Stufe Malchut, sie werden lediglich als 5 Sfirot Kachabtum angesehen. Und obwohl jeder dieser Stufen 10 Sfirot lang und 10 Sfirot breit sind, während sie dennoch als eine einzige Sephira betrachtet, die nach der höchsten Stufe, nach der höchsten Sephira benannt werden, weil sich alle diese 100 Sephirot auf der gleichen Ebene befinden. Wir schauen uns jetzt einen Auszug von Rav an, welcher darüber spricht, dass der Parzuf anhand der höchsten Sphira benannt wird. Wir sehen hier, dass die Sprache hier sehr kurz gehalten wird. dieselben Begriffe, sogar Parzuf, wenn er groß ist, wenn alle Sirot sagen mir, er ist Parzuf Chuchma, Parzuf Bina, aber geht doch mit Keter, ja, aber eine ganze Stufe, gelangt nur zu bis Chuchma oder bis zu Bina. Interessant. Und so weiter. Und deshalb nennen wir immer die höchste Sphira in seinem Wesen. Nennen wir denselben gleichen Namen der Sphira. Nicht verwirren. Der Parzuf, sagen wir, kann Parzuf Serampin sein, aber er hat seine 10 Sephirot. Es kann nichts weniger als 10 Sephirot sein. Somit verstehen, dass wir einmal die gleichen Namen des Sephirot, selbst nennen. Einmal nennen wir ihnen oder in die Breite, oder in die Länge und so weiter. Und deshalb müssen wir ständig darauf achten, wovon die Rede ist, worüber die Rede ist. Und nicht nur den Namen entsprechend definieren oder entscheiden. Das ist so, das ist der Parzuf, das ist die Sephira. Klar? So müssen wir dem Beachtung schenken, was die Namen hier darstellen, in die Breite, in die Länge. Und wir setzen unsere Lesung fort mit Punkt 4. Deshalb siehst du den großen Unterschied zwischen den 10 Sephirot der gleichen Stufe und den 10 Sephirot, die übereinander stehen. Die 10 Sephirot der gleichen Stufe stehen aus einem einzigen Sivuk. Durch Sivuk Daka und werden alle als eine einzige Sphira betrachtet. Die 10 Sphirot, obwohl die 10 Sphirot, Kachabtum, die übereinander entstehen jedoch durch 5 Sivugim Daka aufgrund der Verfeinerung des Massach gemäß der Reihenfolge der Stufe von der Stufe Dalet bis zur Ebene Gimel und so weiter bis hin zur Wurzel, in der jede einzelne von ihnen 10 Sphirot in die Länge und 10 Sphirot in die Breite haben, aufeinander gleichmäßigen Stufen. Daher werden diese 5 Stufen einfach als Kachabtum betrachtet, eine über der anderen, benannt nach der höchsten Sphira, nach den höchsten Sphirot in diesen 5 Stufen. So haben wir die großen Unterschiede zwischen den 5 Arten von 10 Sphirot erklärt, nämlich den 10 Sphirot des Or Yashar, wie sie an und für sich sind, und den 10 Sephirot des Or Yashar und des Or Choser, der Stufe gleich sind, und die 10 Sphirot von Narachai und die 10 Sphirot Shangela und die 10 Sphirot, die über einer über dem anderen. Jetzt einen weiteren Ausschnitt von Rav sehen, welcher uns erklärt, wie die Sphirot unterschiedliche Formen annehmen anhand des Kites Chochma. Alle Arten von 10 Sphirot sind immer 10 Sephirot, aber entsprechend dem, was sie sind, geben wir einen anderen Namen. Oder Shangela, wenn wir sagen, Shoresh, Nishama, Guf, Lewush, Echal, das ist ein Kürzel. Shangela, Shoresh, Nishama, Guf, Lewush, Echal. Oder Zinsfirot von Or Yashar, also direktes Licht. Zinsfirot Or Choser, oder Zinsfirot, die sich ineinander einkleiden. Da haben wir auch noch in unserer Korrektur allmählich, die wir bewerkstelligen. 10 Sphirot auf Stufe Malchut, Serampin, Bina, Chochma, Keter, welche sich eingleiten, welche wachsen. Wir haben 10 Sphirot, Inik, Ibur, Inikar, Mochin und so weiter. Es sind immer 10 Sphirot, nur die Formen werden bereits mittels der, der Einstellung jenes Geschöpfes, jenen Einflüssen, welche vom Schöpfer kommen, bestimmt und die Einflüsse immer ganz. Aber das Geschöpf unterscheidet in ihnen fünf Ebenen, entsprechend dem Massach in ihm. Das heißt, die Sirot werden bestimmt gemäß der Einstellung des Geschöpfs, unserer Einstellung. Wir sind hier im fünften Kapitel in der Betrachtung. Lass uns lesen. Fünf Kapitel erklärt die zehn Sirot von Rosh und Toch, die untereinander entstehen. Enthält vier Punkte. Das ist die Überschrift. Wir beginnen mit Punkt 1. Nun werden wir die zehn Sefirot erklären, die einer unter dem anderen austreten. Nämlich sind fünf Parzufim genannt. Arich Ampin, aber wie immer, aber immer Serampin und Nukor. Und zuerst erklären wir den Unterschied, also die Entfernung, den Unterschied zwischen einer Sphira und einem Parzuf, der in der Tat eine große Entfernung zwischen beiden ist sehr groß. Eine Sphira ist entweder eine einzelne Stufe des Or Yashar oder zehn Sphirot, die auf gleiche Weise im Or Choser eingekleidet sind. Jedoch ein Parzuf hingegen ist eine ganze Stufe, die sich selbst abschließt und als vollständige Gefäße und als das Yum der Stufe. Daher muss jeder Parzuf drei bestimmte Stufen, Ebenen haben von zehn Sfirot, genannt zehn Sfirot von Rosh, zehn Sfirot von Toch und zehn Sfirot von Sof. So wie wir bereits vorher noch vor uns sehen werden. Nachdem wir jetzt Punkt 1 gelesen haben, werden wir noch weiteren Ausschnitt von Rav sehen, welcher uns über Rosh, Toch und Sof erklärt. Was ist Rosh, Toch, Sof? Rosh ist die Entscheidung, wie viel man empfängt, wie viel man in der Lage ist, zu empfangen, umzugeben. Der Parzuf, das Verlangen, welche in sich zehn Sphirot beinhaltet, das heißt, er enthüllt alle Verlangen, die in ihm stecken. Die Enthüllung des Schöpfers vor ihm, Offenbarung des Schöpfers sowie Gast und Gastgeber. Und dann entdeckt er, wie sehr er in der Lage ist, über seinem Willen zu empfangen zu sein, in derselben Angleichung der Form mit dem Gastgeber und vollzieht darüber die Berechnung, vollzieht die Entscheidung im Rosh. Was heißt Rosh? Es gibt keinen Rosh. Denn bevor ich meine Wünsche auf faktische Weise nutze, indem ich sie ausfühle, indem ich ihren Genuss fühle, denn außerdem kann man mit den Verlangen nichts zu tun, oder man nützt sie, verwendet sie, indem man sie ausfüllt und ihnen genießt, oder ich schränke sie ein, das heißt, ich schränke ihre Nutzung ein, das heißt, auch sie auszunützen, mich zu erfüllen, ihnen auf andere Weise, nicht auf umfangene Weise, sondern auf gebende Weise, das heißt, auf Chassadim-Weise und nicht auf Chochma-Weise. Aber es existiert keine andere Nutzung des Verlangens, außer dieses auszufüllen oder dieses leer zu lassen. Die Frage ist nur die, zu welcher Absicht gehört das Verlangen? Und die Berechnung ist immer wir nehmen immer nur die Absicht in Kauf. Jetzt, wie viel oder wie sehr ich in der Lage bin, mit meiner Absicht an den Schöpfer angehaftet sein kann, dass alles, was ich tue, ihm damit Genugtuung bereitet. Das heißt, das Geben an den anderen genannt, Genussler. Das heißt, wenn ich dieser Absicht bin, wie sehr aus meinen Wünschen heraus kann ich dieser Absicht beifügen? Von der kleinsten bis zur größten und stopp. Mehr als das nicht, wenn das Verlangen, welches bereits kommt, das nächste Verlangen, welches bereits an der Reihenfolge ist, kommt und sich hinzufügt, verliere ich bereits die Absicht an den Schöpfer. Ich lebe bereits nicht mehr im Schöpfer, sondern ich lebe bereits in meinem Bauch, in meinem Magen, in meinen Gaumen. Und daran ist die Grenze. da man hat die Berechnung gemacht und danach bekommt man aktiv in jenen Verlangen, in denen man vormals die Berechnung gemacht hat, in denen bekommt man bereits Gelüste. Dann bleibt man in den Gelüsten, um damit Genugtuung dem Schöpfer zu bereiten, welches wir als Nächstenliebe oder Liebe zu anderen bezeichnen. Und wie sehr er nicht in der Lage ist, seine Verlangen dem Schöpfer anzuschreiben, so schränkt er sie ein und ist auch darin, genießt auch das, dass er das tut, wenn er sie einschränkt und dem Schöpfer damit angehaftet ist, sondern indem er quasi, das ist die Form seiner Anhaftung, ist es jetzt für ihn, dass er diese Verlangen jetzt im Prinzip sie einschränkt. Das ist Sof des Parzufs. Jeder Parzuf ist aufgeteilt in Rosh, doch Sof. Das heißt, auch die Verlangen, in denen wir nicht aktiv den Schöpfer geben können, so genießen wir es, sie einzuschränken, sie zu beschränken, und damit bezeugen wir unsere Einstellung, unsere Anhaftung am Schöpfer. Wir setzen fort mit Punkt 2. Wir sind hier Kapitel 5. Die Überschrift des zweiten Punktes lautet: Das aufsteigende Ochoser, das im Zivug der Aka aufsteigt, von oben nach unten, ist nur eine Wurzel für die Kelim und kein vollkommenes Gefäß. Und dies sind 10 Sefirot von Rosh. Punkt 2. Und die Sache des Parzuf wird hier, bezüglich des Parzufs, werden die Worte in den Worten Ravs. Die Problematik des Parzufs wurde hier in den Worten des Ari erklärt. Aber um die Sekunde zu verstehen, muss ich hier näher erläutern. Und du weißt bereits, dass Malchut seit der hinabsteigenden Einschränkung zum Zum aufgehört hat, ein Empfangsgefäß für das Licht Ensof zu sein. Stattdessen ist jenes Orchoser, welches von ihr heraufsteigt, das von ihr aufsteigt, wird zum Gefäß des Empfangens, also zum Empfangsgefäß. Es wurde auch erklärt, dass das Orchoser, welches von Malchut nach oben aufsteigt, nicht alles vollkommenes Gefäß, nicht als vollkommenes Empfangsgefäß betrachtet wird, sondern wird nur als Wurzel für die Kelim angesehen. Es ist so, weil die Massachkraft und die Aviut im Kli Malchut nicht in der Lage sind, vom Platz Malchuts aufzusteigen. Erst danach, sobald das Orchoser herabsteigt und das Kli Malchut in 10 Sefirot von oben hinabsteigend erweitert, sind das Gefäße vollkommen. Lies es dort nach, denn hier ist nicht der richtige Platz, darauf einzugehen. Ja. Was ist dieses Orchoser? Genau das werden wir jetzt im Auszug Ravs sehen. Zuerst einmal, was ist Orchoser? Was für ein Orchoser existiert überhaupt? Es gibt nur ein Licht, welches vom Schöpfer ausgeht. Der ist die Quelle des Lichtes. Das Geschöpf ist etwas, was vor Licht da gewesen ist, was für ein Licht hat es. Wie kann das mit die Materie leuchten? Sondern die Absicht besteht darin, dem Geschöpf Genuss zu bereiten. Dem anderen, trotz des Willens zu empfangen, für sich selbst, diese entgegengesetzte Absicht, welche das Geschöpf erlangt, ist im Wesentlichen das reflektierte Licht, das zurück von sich sein Licht. Und die Absicht ist jenes Gewand über jenem Genuss, welches zu ihm kommt. Die Absicht gibt dem Schöpfer Genuss, also das Licht des Geschöpfs angesehen, als würde das Geschöpf dem Schöpfer Licht schicken. Aber ich schicke dem Schöpfer gar nichts, ich kann nichts schicken. Ich kann nur genießen oder nicht genießen. Aber nicht zu genießen ist bereits ein Problem. Da wie fühle ich mich aus? Was bedauere ich? Was tue ich? Was tue ich nicht? Aber der Wille zu empfangen von Anfang an, von Anbeginn an ist nur ein Verlangen, welches du ausfüllen kannst. Das war's. Es gibt keine andere Aktion, die man mit diesem Verlangen machen kann. Und der Absicht, wofür ich genieße, ist im Lesen wesentlich die Lösung. Denn mittels der Absicht, anhand ihr, bin ich in der Lage, die Art der Handlung zu bestimmen. Das heißt, die Absicht wird Orchoser genannt. Ich genieße, um ihm damit Genuss zu bereiten. Wie nutze ich seine Liebe zu mir? Er liebt mich. Er möchte, dass ich genieße. Es ist ihm angenehm, wenn ich genieße. Ich möchte genießen, weil das ihn genießt. Er genießt. Das ist mein Orchoser. Das ist alles. Jene Einstellung zu jenem Genuss, welches ich von ihm empfange, über den Genuss, welches ich von ihm empfange, wende ich mich an die Quelle des Lichtes, an den Gastgeber, an den Schöpfer. Das war's, das wird auch Orchoser genannt. Seht diese Dinge auf einfache Weise an, auf technische Weise an. Der Wille zu empfangen, welches geschaffen wurde, das nicht vorlagen, wir sind in der Lage, außer zu genießen, sondern weil der Gastgeber enthüllt, dass der Gastgeber ihm liebt, kann er seine Natur zu genießen auf richtige Weise nützen, zum Zwecke des Gastgebers. Somit haben wir gerade, wie wir unsere Natur auf besondere Weise nützen können, verbinden wir uns mit der Quelle, um den Gastgeber Genuss zu bereiten. Lass uns mit dieser Absicht weiter fortsetzen. Wir befinden uns im Punkt 3, Absatz. Das Orchoser, das sich von Malchut hinabsteigend ausbreitet, bietet Kelim im Toch des Pratzus. Punkt 3. Nach dem oben Gesagten ist klar, dass sich die 10 Sphirot zunächst zu einem Sivuk ausbreiten müssen, um 10 Sphirot von Orchoser zu erheben, die sich als 10 Sphirot in Oryashar kleiden, diese sie bekleiden, als Stufe der Wurzeln der Kelim. Die 10 Sphirot, die durch Orchoser, welches von unten nach oben aufsteigt, eingekleidet sind, werden 10 Sphirot von Rosh genannt. Bedeutet, dass sie der Anfang für die Kelim sind, also nur Wurzeln. Um die Gefäße zu vollenden, muss das Orchoser von Malchut hinabsteigen und sich mit der gesamten Stufe des Oryashar ausbreiten. Mit der gesamten Stufe der Oryashar, welche sie im Rosh Malchut bekleidet hat, aufsteigen. Durch diese Ausbreitung werden die Gefäße hergestellt und vollendet. Und diese Ausbreitung wird Guf oder Toch des Parzufs genannt, wie der Ari erklärt. Was im Wesentlichen fügen wir unserem Willen zu empfangen in seiner Quellform zu? Lass uns wieder Rav Leibman hören. Es existiert hier Zusätze über den Quell Willen zu empfangen. Und diese Zusätze erlangen wir alle vom Schöpfer. Wir haben dazu keine Triebe. Und alle Berechnungen finden über jenes Quell Willen zu fangen statt, aber aufgrund der fremden Kräfte, die vom Schöpfer kommen. Jener Teil der Kräfte offenbaren sich von sich aus wie der Gastgeber, der plötzlich vor dem Tisch steht und mir das Gefühl der Scham ausstrahlt. ein Teil der Kräfte kommen zu mir, wenn ich sie fordere, einfordere, das Erheben des Manns. Wenn ich um zusätzliche Kräfte über den Willen zu empfangen hinaus bitte, damit ich agieren kann, und dann gelangen diese Kräfte zu mir. Und im Endeffekt, im Großen und Ganzen, heißen sie alle Masach und Orchoser. Masach ist ein Schirm, ein Schild, wo ich von meinem Willen zu empfangen geschützt bin, dass dieser mich nicht kontrolliert, mich nicht anspringt. Und Orchoser bedeutet, wie sehr ich von meinem Willen zu genießen, Willen zu empfangen, ich dem Massach beifügen kann. Das heißt, dem Geben an andere, dass mein Genuss, Genuss in mir, nur dem Genuss anderen gegenübergebiet mit wird. Das heißt, der Genuss in mir dient dazu, um damit anderen Genuss zu bereiten. Wir sind hier bei Punkt 4, Kapitel. Die Zehn Sfirot vom Rosh werden als Histaklut und die Zehn Sfirot ist doch als Ausbreitung bezeichnet. Die Malchut von Rosh heißt P und die Malchut von Guf heißt Tabur. Jetzt haben wir auch Punkt 4. Und jetzt haben wir die Notwendigkeit der Zehn Sfirot von Rosh und Zehn Sfirot von Guf, die in jenem Paar zu sein müssen, gründlich erklärt. Denn zunächst ist ein Sivuk durch das Aufprallen geboten und das Orchoser Zehn Sfirot zu offenbaren, zu enthüllen, die die Wurzel für die Kelim sind. Man braucht zunächst einen Sivuk der K, um Orchoser auf Stufe von 10 Sefirot, die in die Wurzeln für die Gefäße sind, zu enthüllen. Danach, sobald sie sich von Malchut hinabgesteigend ausbreiten, treten die 10 Sefirot als vollkommene, also vollendete Gefäße, die als Guf oder Zinsfirot von Toch genannt werden, aus. Du sollst doch wissen, dass der Ari, den Sivuk der Aka, der das Orchoser von Malchut hinauf im geheimen Zinsfirot von Rosh anhebt, erhebt, in, als Histaklut bezeichnet wird. Und die 10 Sfirot der Guf, die hier von Malchut, von Rosh hinabsteigen, als Ausbreitung genannt werden. Und wisse, dass Malchut von Rosh, der Name P, als P bezeichnet wird, und Malchut von Guf wird Tabor genannt, Malchut von Malchut des Rosh wird Rosh genannt.
Also, יש לנו עוד קטע אחד אחרון, בואו נצטרך.
אנחנו נלצטן, אושנית לסביב אנשן.
זה כבר קשר.
Betrachtung ist bereits, oder Beobachtung ist bereits Verbindung. Die Betrachtung und Beobachtung steht vor allem von und nach oben, wenn es nicht von Massach kommt und prüft die Zinsion mit den Zinsion der Yashara, der Ruch von Orchoser, wie sie zustande kommen, wie sie sich ineinander einkleiden, was vor mir existiert. Mit dem habe ich zu tun. Die Wichtigkeit des Ziels, die Verbindung mit dem Gebenden, was kann ich ihm bereiten? Wie kann ich mich gemeinsam mit ihm verbinden? Denn Betrachtung ist bereits eine Kontaktaufnahme, also die Entscheidung, welche Verbindung meine Flanken sein muss. Das ist die erste Betrachtung. Und dann haben wir bereits eine Ausbreitung vom Pen hinab im Inneren des Parzufs. Und dann gibt es bereits zweite Betrachtung. Zweite Betrachtung ist bereits von Tabor hinauf. Was ist der Unterschied zwischen der ersten und zweiten Betrachtung? Der Unterschied ist einfach vor der Tat und nach der Tat. Großer Unterschied. Denn darin erhält der Mensch Unterscheidungen, sein Wille zu empfangen, wie sie sich mit Genüssen ausfüllen, wie gemeinsam mit dem auch Genuss für den Schöpfer, für das Geben des Schöpfers sich einkleidet, welchen Grad an Handlung es gibt, wie sehr ihm das zur Stufe des Schöpfers, wenn es zur Stufe des Gebenden bringt, zur gleichen Form und so weiter. Das heißt, der Prozess der Ausbreitung des Lichtes und der bilden das Kli. Gut, Freunde, wir sind genau hier am Ende dieses Punktes, der Ausbreitung des Lichtes und bilden das Kli. Dankeschön. Schön zusammen sein, lesen dieses Artikels. Wir sind nicht, wir trennen uns nicht, wir warten bereits auf die Fortsetzung der Lesung von Buch Zohar und bis zum nächsten Mal. Danke.